Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Und zwar fahren wir fort in dem, was wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Und wir hören heute auf Galater Kapitel 3, die Verse 21 bis 29. Galater Kapitel 3, die Verse 21 bis 29. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden soll. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es kommt gar nicht so selten vor, dass der Apostel Paulus in seinen Briefen das Evangelium nicht in abstrakten Formulierungen verkündet, sondern in einer Weise, dass er uns die Wahrheit vor Augen malt, dass er sie uns vor Augen in einem Bild schildert. Kurz vor unserem eben gerade in der zweiten Schriftlesung gelesenen Abschnitt haben wir gelesen in Galater Kapitel 1, 3 Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Ich habe euch Christus, den Gekreuzigten, vor Augen gemalt. Apostel Paulus macht damit Folgendes deutlich. Ihr wart damals nicht dabei, als der Sohn Gottes auf dem Hügel von Golgatha gekreuzigt wurde. Ihr habt nicht miterlebt, als Jesus Christus ans Kreuz geschlagen wurde und auf dem Hügel von Golgatha verblutete und dann starb. Ich war auch nicht dabei, so hätte Paulus hinzufügen können. Aber trotzdem, so könnte Paulus weiterschreiben, steht mir dieses Geschehen jeden Tag, tagtäglich vor meinem inneren Auge. Obwohl ich damals nicht physisch dabei war, bestimmt dieses Geschehen meinen Tagesablauf. Morgens, wenn ich aufwache, ich denke als erstes daran, Christus ist für mich gestorben. Und abends, bevor ich einschlafe, ist es das Letzte, an das ich denke und Gott, dem Herrn, dafür danke. Und Paulus schreibt nun, es ist mein Wille, es ist mein Wunsch, es ist mein apostolischer Wille, dass dieses Geschehen auch vor eurem inneren Auge steht. Auch euch soll Christus, der Gekreuzigte, bestimmen. Und Paulus könnte noch hinzufügen, es soll euch nicht das Gesetz, die Tora, bestimmen. Das nämlich war die große Auseinandersetzung hier im Galaterbrief. Wird unser Dasein, wird unser Leben bestimmt durch das Gesetz oder durch das ein für allemal geschehene Werk Christi auf Golgatha? Paulus malt hier Christus, den Gekreuzigten, uns vor Augen. Und in Bildern geht es auch weiter. Schauen wir uns nur einmal einige Worte, vor allem die Verben, die Zeitworte an aus dem Abschnitt, den wir eben gerade gelesen haben. Da lesen wir in Vers 21, dass der Apostel davon spricht, wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte. Bei der Formulierung, das lebendig machen könnte, liegt es nahe, zunächst einmal an eine Leiche zu denken. Denken wir zum Beispiel an Lazarus, dieser Mann, der bereits 4 Tage im Grab lag und inzwischen, so war sich die Schwester von Lazarus, Maria, sicher, hat er bereits angefangen zu stinken. Und zu einer solchen Leiche kommt nun das Gesetz und es ruft, es schreit, Lazarus, komm heraus. Es ruft mit voller Lautstärke, ich sage dir, stehe aus den Toten auf. Aber die Leiche, sie rührt sich nicht. Warum nicht? Antwort, das Gesetz vermag nicht lebendig zu machen. Es hat in sich kein Leben. Es hat dazu keine Kraft. Es ist kraftlos. Gleich im nächsten Vers, in Vers 22, lesen wir, dass die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen hat. Auch das wiederum ist ein Bildwort, eingeschlossen hat. Was meint dieses Wort konkret? Nun, konkret kommt dieses Wort einmal vor im Lukas-Evangelium in Kapitel 5. In der Begebenheit von dem wunderbaren Fischzug, da hatte der Herr am See Genezareth gepredigt. Eine große Menge hörte ihm zu und sie kam immer näher. Und dann sagte Jesus zu einem Fischer, der da auch dabei stand und gerade seine Netze wusch, Simon, nimm mal dein Schiff und fahr mich ein bisschen raus. Simon gehorchte. Und dann predigte Jesus weiter und nach der Predigt, da wandte sich Jesus an diesen Simon und sagte, Petrus, wirf dein Netz jetzt noch einmal aus. Ein Fischer vom See Galiläa, vom See Genezareth, wusste, dass das Unsinn ist, tagsüber zu fischen. Nicht nur, weil wegen der Hitze die Fische dann niedriger im Wasser schwimmen. Das hätte man vielleicht noch ausgleichen können. Vor allen Dingen, weil die Fische das ankommende Schiff sahen und dann wegschwommen, wegtauchten. Aber Petrus tut das. Und es heißt dann, es wurde eine große Menge Fische gefangen. Und das Wort, das hier für gefangen steht, das heißt eigentlich eingeschlossen. Da ist das gleiche Wort verwendet. Eingeschlossen, zusammengeschlossen, in einem Netz. Und das heißt, die Fische, sie konnten jetzt nicht mehr hinaus. Sie konnten nicht mehr aus dem Netz entwischen. Es war unmöglich. Sie waren auf Gedeih und Verderb eingeschlossen. Eben wie in einem Kerker, wie in einem Gefängnis. Und dieses Wort begegnet dann gleich im nächsten Vers, noch einmal im Vers 23. Es heißt hier, ihr wart unter dem Gesetz verwahrt und zusammengeschlossen. Hier ist eher wohl das Bild gedacht an einen Laufstall, in dem man ein Kind hineinbringt, damit es nichts anstellt. Und dann kommt hier noch ein Wort vor. Verwahrt wart ihr unter dem Gesetz. Dieses Wort kommt etwa vor in 2. Korinther 11, Vers 32. Dort berichtet Paulus, dass der Gouverneur, der Landpfleger des nabatäischen Königs Aretas, die Stadt Damaskus verwahrte, bewachte. Wir können auch sagen, hermetisch abriegelte, damit auf jeden Fall Paulus damals nicht entfliehen konnte. Paulus, der sich im Galaterbrief mit Christen auseinandersetzte, die in die Verführung geraten waren durch das Halten des Gesetzes, die meinten, die in die Idee hineingetrieben wurden durch das Halten des Gesetzes, würden sie Leben und Freiheit bekommen. Denen führt der Apostel Paulus hier einen Gefangenen, einen Verwahrten, einen toten Menschen vor Augen. Das ist der Mensch. Dann klopfen bei diesem Toten, bei diesem Gefangenen, bei diesem Eingekerkerten, diese falschen Brüder, diese Gesetzespropagandisten an die Pforte des Herzens und sie verkündigen ihnen, wenn du diese Dinge auch noch tust, wenn du das Gesetz hältst, wenn du dich beschneiden lässt, dann wirst du leben. Dann geht's gut mit dir. Eine solche Botschaft im Sinn von du kannst, denn du sollst, geben wir es doch gleich zu. Klingt praktisch, oder? Nein, sagten die Gesetzeslehrer, und das fügten sie sofort hinzu. Man habe nichts gegen die Gnade Gottes. Nein, nein. Auch Jesus Christus, natürlich ist er der Messias. Und ihr müsst an ihn glauben. Aber das reicht eben nicht alleine. Man muss außerdem noch etwas tun. Und sagen wir, das ist lange her. Aber ich sage mal eine Lehre, die im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, unter Christen. Was war das für eine Lehre? Sie kam namentlich auf, auch in der Gemeinschaftsbewegung. Es war folgende Gedankenkonstruktion. Sie sagten, ja, ja, wir glauben auch, dass der Mensch durch Glauben an Christus gerechtfertigt wird. Das verkündigen wir selbstverständlich. Das ist ja auch unser unverzichtbares Erbe der Reformation. Wir stehen auch auf Luther. Aber wie verstanden diese Leute hier die Rechtfertigung aus Glauben? Nicht wenige verstanden es so, und ich sage es einmal etwas holzschnittartig. Sie hatten folgende Sichtweise. Sie sagten, Rechtfertigung, das meint so viel wie Sündenvergebung, und zwar Sündenvergebung für alles, was bisher geschehen ist. Also sozusagen bis zu deiner Bekehrung. Dafür ist die Rechtfertigung zuständig. Und nun danach kommt die Heiligung. Und dann musst du etwas tun. Dann muss jeder das Seine beitragen. Die Rechtfertigung, die zählt für alles, was vorher geschehen ist. Aber dann plötzlich reicht sie nicht alleine aus. Merken wir das Verführerische? Auch in den folgenden Versen verwendet Paulus weiterhin Bildworte. Da spricht er zum Beispiel davon, dass das Gesetz ein Lehrmeister ist. In anderen Übersetzungen haben wir das Wort Zuchtmeister. Im Griechischen steht hier ein recht bekanntes Wort. Es ist das Wort Paidagogos. Daher kommt unser Wort Pädagoge. Dieses Wort ruft bei uns vielleicht die Gedankenverbindung auf von einem Lehrer, einem, der unterweist. Aber sehen Sie, im ersten Jahrhundert war ein Paidagogos, ein Pädagoge, nicht so sehr jemand, der lehrte, nicht so sehr jemand, der unterwies, sondern er war eine Art, ich sag mal, Aufpasser. Der Paidagogos, das war so eine Art Kindermädchen, der darauf achtete, dass die Kinder überhaupt in der Schule ankamen und nicht unterwegs sich irgendwie verliefen. Wenn hier von einem Paidagogos die Rede ist, ist also das Bild von einem kleinen Kind, auf das man aufpassen muss. Im Unterschied dazu spricht Paulus dann in Vers 26, Galater 3, Vers 26, von Söhnen. Ihr seid nicht mehr kleine Kinder. Ihr braucht nicht mehr ein Kindermädchen. Ihr braucht nicht mehr einen Paidagogos, sondern ihr habt jetzt Christus. Das ist deutlich. Paulus hat auch hier ein Bild vor Augen und das malt er diesen Galatern vor Augen. Das Evangelium, das uns in diesem Abschnitt aus dem Wort Gottes verkündet wird, lautet: Der neue Bund, er hat seinen Bestand allein in dem Retter und Mittler Jesus Christus. Der neue Bund, er hat seinen Bestand allein in dem Retter und Mittler Jesus Christus. Und dieser neue Bund in Christus, er ist erstens nicht gegen den alten Bund. Es ist kein Widerspruch zwischen altem und neuem Bund. Wenn auch für die neue Heilswirklichkeit in Christus das Gesetz bedeutungslos geworden ist. Vers 21. Dieser neue Bund in Christus ist zweitens uns zuteil durch den Glauben. Wir kriegen Anteil am neuen Bund durch den Glauben, sodass das Gesetz lediglich eine zum Glauben hinführende Funktion hat. Die Verse 22 bis 24. Und dieser neue Bund in Christus, er macht uns drittens zu Söhnen Gottes, sodass jeder, der im Glauben steht, unterschiedslos, woher er kommt, zum Samen Abrahams gezählt wird. Die Verse 25 bis 29. Kommen wir zu unserem ersten Punkt. Der neue Bund in Christus ist nicht gegen den alten Bund gerichtet. Da ist kein Gegensatz. Wenn auch für die neue Heilswirklichkeit in Christus das Gesetz bedeutungslos, sinnlos geworden ist. Das alles lesen wir in Vers 21. Meine Brüder und meine Schwestern, wir deuteten es bereits an. Der Apostel Paulus stand beim Abfassen des Briefes an die Galater in Auseinandersetzung mit Leuten, die Folgendes lehrten. Sie sagten, Jesus und das von ihm gewirkte Heil, das geht in Ordnung. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Glauben wir auch. Jesus Christus ist der Messias Gottes. Aber dieses durch Christus gewirkte Heil allein genügt nicht. Da kommt noch etwas hinzu. Da kommen noch Werke des Gesetzes hinzu und in erster Linie dachten sie hier an die Beschneidung. Ihr müsst ein Leben führen, wie das im Judentum üblich war. Ihr müsst jüdisch leben, wie es Paulus einmal gegenüber Petrus formuliert in Galater 2. Diese Leute sagten, es ist zwar richtig, dass Paulus Christus in eine Beziehung auch zu Abraham bringt. Sie hätten möglicherweise sogar eingeräumt, dass die Erfüllung der Verheißung an Abraham zutiefst und zuletzt allein Christus ist. Er ist der Same Abrahams, möglicherweise. Aber so fügten sie hinzu, die Christen dürfen Mose und den Sinai-Bund nicht unberücksichtigt lassen. Das gehört auch dazu, Paulus. Und von daher übten sie an Paulus massive Kritik. Sie warfen Paulus vor, deine Verkündigung, sie erzeugt einen Gegensatz zwischen einerseits dem Gesetz vom Sinai und andererseits dem Evangelium, also der an Abraham gegebenen Verheißung. Und stattdessen forderten sie, lasst uns das doch beides zusammenfügen. Lasst uns beides zusammennehmen, sowohl das Evangelium als auch das Gesetz. Nehmen wir doch sowohl das, was Gott dem Abraham verheißen hat, da haben wir ja gar nichts gegen. Aber eben auch das, was Gott am Sinai verkündet hat. Sowohl als auch. Sowohl die Verheißung an Abraham als auch die Beschneidung. Und wie ist es dann mit dem Gesetz? Was ist mit dem, was Gott am Sinai gegeben hat? Wie haben wir darüber zu denken? Paulus musste sich hier mit dieser Gedankenkonstruktion der Judaisten auseinandersetzen. Und der Apostel nimmt die Frage auf, ob Evangelium und Gesetz, oder wie es hier formuliert ist, die Verheißung an Abraham und das Gesetz bei ihm, bei Paulus, nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und Paulus gibt folgende Antworten. Zunächst in den Versen, die wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben. Ich verweise hier besonders auf die Verse 17 bis 20. Da legt Paulus dar, dass die dem Abraham und seinem Samen gegebene Verheißung Vorrang vor dem Gesetz hat. Zunächst einmal ein zeitlicher Vorrang. 430 Jahre vorher ist die Verheißung gegeben worden. Und erst dann kam das Gesetz. Und es kam daneben ein, wie ein Einschübsel. Es wurde hinzugefügt. Paulus schreibt in Vers 19, es war von vornherein nur als ein Einschübsel gedacht. Aber dass die Verheißung an Abraham und seinem Samen, also an Christus, und die in Christus dann erfüllt wird, Vorrang hat vor dem Gesetz, das ist noch nicht alles, was zu der Beziehung zwischen Verheißung und Gesetz zu sagen ist. Denn die Frage bleibt, was heißt hier Vorrang der Verheißung an Abraham vor dem Gesetz? Paulus, was meinst du damit? Genau darauf geht der Apostel Paulus in unserem Abschnitt ein. Der Apostel setzte sich hier weiter mit dem Vorwurf der Judaisten auseinander, dass bei Paulus faktisch doch die Verheißung und das Gesetz gegeneinander ausgespielt werden, so als ob hier ein Gegensatz bestehen würde. Und genau diese Frage greift Paulus hier in Vers 21 auf. Er stellt sie. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Ist da ein Gegensatz? Das ist die Frage. Und die Antwort, die wir hier lesen, lautet eindeutig nein. Nein, das ist kein Gegensatz. Es besteht kein Gegensatz. Es gibt auch keinen Gegensatz zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Es gibt auch keinen Gegensatz zwischen dem Alten Bund und dem Neuen Bund. Nicht selten wird ja bis zum heutigen Tag das Neue Testament so verstanden, als stehe es im Gegensatz zum Alten Bund. Dieser Irrweg ist keineswegs neu. In der Kirchengeschichte ist er schon früh nachweisbar. Bereits im zweiten nachchristlichen Jahrhundert hören wir von einem Mann. Sein Name war Marcion. Und dieser Mann lehrte, der Gott des Neuen Testamentes, das ist der Gott der Liebe, das ist der Gott der Gnade. Und der hat mit dem Gott des Alten Testamentes, dem Gott der Schöpfung, dieser Materie, und auch mit dem Gott des Gesetzes nun überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Gegensatz. Bereits der Apostel Johannes muss sich in seinem ersten Brief mit einem Vorläufer von Marcion auseinandersetzen. Johannes tut das in 1. Johannes 2, Vers 4. Und er schreibt dort, wer da sagt, ich kenne ihn, ich kenne Christus und hält seine Gebote nicht, verachtet die Gebote, der ist ein Lügner. Gott der Liebe und Gott des Gesetzes, nicht, das wird gerne bis zum heutigen Tag gegeneinander ausgespielt. Johannes sagt, wer das tut, der ist ein Lügner. Das ist ein grobes Missverständnis und ein schlimmer Irrweg. Als Paulus nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem kommt, da behaupteten die Juden, Paulus, du lehrst Abfall von dem Gesetz. So lesen wir es in Apostelgeschichte 21. Welch ein Missverständnis. Welch ein böswilliges Missverständnis gegenüber dem, was Paulus sagt. Nein, das Gesetz ist nicht gegen die Verheißung Gottes. Wer einen Gegensatz zwischen den Verheißungen Gottes und dem Gesetz konstruieren will, der berufe sich bitte nicht auf Paulus. Der kann sich auf die Gnostiker, so hießen diese Leute im zweiten Jahrhundert, berufen. Der kann sich vielleicht berufen auf theologische Strömungen im 19. und 20. Jahrhundert, namentlich hier in Deutschland, wo man das Alte Testament als jüdisch meinte, ablehnen zu sollen. Welch ein Irrweg. Das sei ferne, es besteht kein Gegensatz zwischen Gesetz und Evangelium. In Römer Kapitel 3, Vers 31 stellt Paulus einmal die Frage, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Doch da lautet die Antwort, nein, das sei ferne. Vielmehr, wir bestätigen das Gesetz. Auch Jesus sagte nichts anderes. Da trat Jesus in Galiläa auf. Der verkündete, wie es Matthäus berichtet, das Evangelium vom Reich Gottes. Die Leute hörten das in den Synagogen. Sie hörten zu. Sie dachten, Jesus spricht überhaupt nicht über die Tora, über das Gesetz. Was soll das? Und eines Tages hielt Jesus seine Predigt auf einem Berg, die Bergpredigt. Und auch da wieder predigte er, glückselig sind, die verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich Gottes. Auch hier predigte er wieder vom Reich Gottes. Also, will Jesus nicht mehr das Gesetz? Jesus erklärt es dann und sagt, das ist ein Missverständnis. Meinet nicht, Matthäus 5, Vers 17, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Aber wie ist dann jetzt die Beziehung zwischen dem Gesetz und der Verheißung? Wozu ist das Gesetz gegeben? Nun, die Christen haben darauf drei Antworten gegeben. Alle drei sind richtig. Das Gesetz, so sagten sie und sagen so, das dient den Christen erstens als Riegel gegen die Gesetzlosigkeit, zweitens auch als Spiegel, in dem ich meine Sündhaftigkeit sehe, und drittens als Regel, in dem es mir sagt, wie ich zu leben habe. Bleiben wir zunächst bei der Aussage, dass das Gesetz ein Riegel ist und eine Regel, also den ersten und den dritten der Funktionen des Gesetzes. Das Gesetz ist wie ein Riegel. Ich sag mal, es ist wie so eine rote Ampel, die sagt, jetzt nicht weiter. Das darfst du nicht. Und es ist eine Regel. Es gibt Leitplanken, damit wir nicht vom Weg abkommen. Und es bietet Orientierung. Der Apostel Paulus wird wenig später in diesem Brief ein Wort aus dem Gesetz zitieren. In Galater 5, Vers 14. Es ist das Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Wort aus dem dritten Buch Mose. So sollen wir uns als Gemeinde verhalten. Tatsächlich unterweist uns das Gesetz bis zum heutigen Tage. Es ist ein Riegel für uns und eine Regel. Es gibt uns Maßstäbe an die Hand. Es ist insofern bis zum heutigen Tag ein Licht auf unserem Weg. Und wehe uns, wenn wir sagen, das ist alles jüdisch. Damit haben wir nichts zu tun. Dann dringen andere Mächte auch in die Gemeinde hinein. Und es ist gerade 70, 80 Jahre her, dass dies in einer furchtbaren Weise geschah. Weil man meinte, das Gesetz Gottes verachten zu dürfen. Es ist ein Riegel, es ist eine Regel bis zum heutigen Tag. Denken wir an die 10 Gebote. Aber eines vermochte das Gesetz nicht. Für eines war das Gesetz nun wirklich unzuständig. Und das vermag das Gesetz bis zum heutigen Tag nicht. Und das mussten sich die Judaisten damals in ihr Stammbuch schreiben lassen. Und das müssen sich alle Moralisten bis zum heutigen Tag anhören und tief in sich hineinsinken lassen. Das Gesetz, es vermag kein Leben zu geben. Das Gesetz, es vermag keine Gerechtigkeit aus Gott zu vermitteln. Oder sagen wir es so, wie es Paulus hier in Kapitel 3, Vers 21 formuliert. Wenn ein Gesetz gegeben wäre, das in der Lage wäre, lebendig zu machen, Leben zu schaffen, so käme die Gerechtigkeit wirklich oder in Wahrheit aus dem Gesetz. Wenn das Gesetz die Kraft haben würde, Sünde zu brechen in meinem Leben, wenn es die Kraft hätte, Gerechtigkeit in meinem Leben zu vermitteln, dann käme die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. In diesem Fall wäre es möglich, dass wir die göttliche Gunst erlangen könnten durch unsere Leistungen und durch unsere guten Werke, durch die Beschneidung. Wenn es ein lebendig machendes Gesetz gäbe, dann
hätten die Judaisten recht.
Und in diesem Fall wäre das, was Paulus noch dazu lehrt, bestenfalls ein zweiter Weg zum Leben. Ein zweiter Weg, um die Gerechtigkeit vor Gott zu erlangen. Eben neben dem Weg des Gesetzes. Wenn das Gesetz lebendig machen könnte, wenn es Gerechtigkeit vermitteln könnte, dann gäbe es jetzt zwei Wege zum Leben. Einerseits den Weg, der über die Werke des Gesetzes führte, über das Leben im Sinne des Judaismus, eine solche Lebensführung, und andererseits auch den Weg des Glaubens. Dann wäre das, was Paulus sagt, in einem gewissen Sinn interessant. Aber es wäre überflüssig. Und es wäre auch störend, denn es würde ja nur verwirren. Es würde nämlich irgendwie ablenken von den Forderungen des Gesetzes. Merken wir, genau das ist der Streitpunkt mit den Judaisten. Es geht um die Frage, gibt es zwei unterschiedliche Wege zum Leben und zur Gerechtigkeit innerhalb des Bundes, den Gott einst mit Abraham aufgerichtet hatte und der bis zu Christus, dem Samen Abrahams, verlief. Das ist die Frage, die der Apostel hier zu klären hat. Und die Antwort, die uns dieses Wort gibt, lautet: Neues Leben aus Gott, die Gerechtigkeit Gottes, die bekommst du nicht durch das Gesetz. Wenn du vor Gott gerecht sein willst, wenn du vor ihm bis in alle Ewigkeit bestehen willst, dann wirf dich völlig auf die Verheißungen Gottes an Abraham, die einzig und allein in dem Samen, in Christus, ihre Erfüllung finden. Nicht in deinem Jude-Sein, in deinem Judaismus. Gott hat auch niemals das Gesetz erlassen, um uns dadurch Leben und seine Gerechtigkeit zu vermitteln. Niemals. Mehr noch, ein solches Gesetz kann es überhaupt nicht geben. Denn bitte erinnern wir uns, was sagten wir über den Menschen zu Beginn dieser Predigt, an den das Gesetz gerichtet ist? Er ist tot. Und nicht nur das, er ist unter die Sünde eingeschlossen. Er ist in einem Kerker. Er ist in seinen Sünden nicht irgendwie krank. Nein, er ist wirklich tot. Und dann geh mal zu einem Toten hin und sag ihm: Du, steh auf. Er ist eingemauert, er ist eingeschlossen unter die Sünde. Er ist nicht nur mehr oder weniger in seinen Entfaltungsmöglichkeiten behindert. Behindert vielleicht aufgrund seiner Umwelt, Erziehung, was weiß ich. Was noch alles auftreten kann. Sondern die Schrift sagt, er ist in seiner Sünde total gefangen, unter die Sünde. Wie Fische in einem engmaschigen Netz. Die Sünde in seinem Leben, sie ist die beherrschende, die bestimmende Macht. Wenn der Apostel die Beziehung zwischen dem Gesetz und der Verheißung schildert, dann hatte er einerseits auf den Vorrang der Verheißung vor dem Gesetz hingewiesen. Galater 5, 3, Vers 15 bis 20. Aber, so fährt er hier nun fort, Vorrang bedeutet keinen Gegensatz. Das Gesetz, es ist gut, es ist heilig, es ist gerecht, es ist geistlich, schreibt Paulus einmal im Römerbrief Kapitel 7. Aber es vermag eins nicht. Es vermag nicht, aus dem Kerker der Sünde zu befreien. Wenn du frei werden willst, wenn du ganz und gar und restlos frei werden willst, dann wirf dich ganz und gar und restlos, ohne Vorbehalte, auf die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat und die sich erfüllt hat in dem Samen Abrahams in Christus, wie wir es lesen in Galater 3, Vers 16.
Zweitens,
dieser neue Bund in Christus wird uns zuteil durch den Glauben,
sodass das Gesetz lediglich eine zum Glauben hinführende Funktion hat. Das lesen wir in den Versen 22 bis 24. Das Gesetz vermag, uns Orientierung zu geben.
Und wenn wir es halten könnten, so würde es uns auch Leben vermitteln.
Aber genau das ist das Problem. Genau das ist der Knackpunkt. Leben vermitteln, das vermag es eben nicht.
Und Paulus weist hier auf einen weiteren Zweck des Gesetzes hin. Das Gesetz hat alle unter die Sünde verwahrt und zusammengeschlossen, Vers 22. Paulus hatte bereits vor unserem Abschnitt erklärt, dass das Gesetz hinzugefügt wurde. Es war ein Einschübsel, und zwar um der Übertretungen willen. Galater 3, Vers 19. Das Gesetz hat tatsächlich den Zweck, um uns unsere Sündhaftigkeit vor Augen zu führen. Ähnliches verkündet Paulus auch im Römerbrief, in Römer Kapitel 7, den Versen 7 bis 11. Wir hatten es auch gelesen heute Morgen in der Gesetzeslesung. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Römer 3, Vers 19.
Es ist alles das Gleiche. Es ist ein Spiegel und es zeigt uns, wer wir vor Gott sind. Es zeigt uns eins, wir sind unter die Sünde zusammengeschlossen, verwahrt. Die Schrift, also das Alte Testament, hatte neben der Funktion, dem Menschen Orientierung zu geben, auch die Funktion, um uns vor Augen zu führen, wie tot wir sind.
Um wirklich alle vermeintliche Gerechtigkeit, die wir uns vielleicht hin und wieder noch einbilden, denken, naja, das habe ich noch hingekriegt, als das zu entlarven, was es ist, als ein trügerischer Schein, als Heuchelei. Mit anderen Worten, Gott hat das Gesetz gegeben, damit wir unser Todsein deutlich empfinden, damit unsere faktische Gottlosigkeit, unsere Gottfeindschaft uns umso plastischer vor unsere inneren Augen tritt. Das Gesetz, es fungiert wie ein Spiegel, in dem wir erkennen, wie es um uns steht, wie verloren, wie verdammt wir sind. Das Gesetz, es wurde 430 Jahre nachdem Gott dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, gegeben. Und zwar nicht mit der Absicht, um die Revolte gegen den Willen und die Autorität Gottes in irgendeiner Weise aufzuheben, sondern nur, um genau diese Revolte noch offensichtlicher zu machen. Denn bis dahin, bis uns das Gesetz erreichte, hätte man sich vielleicht noch der Illusion hingeben können, der Mensch ist nicht geistlich tot. Er ist geistlich, naja, schwach, muss sich ein bisschen anstrengen, muss nur das richtige Lebenshilfebuch lesen, dann wird es schon wieder hinhauen. Oder vielleicht an diesem oder jenem Trainingsworkshop teilnehmen, dann haut's hin. Das Gesetz ist uns von Gott gegeben, damit wir uns im Spiegel des Gesetzes sehen, so wie wir tatsächlich sind. Und das heißt, in all unserer Gottesfeindschaft. Das Gesetz ist uns gegeben, damit wir unser Verlorensein schmecken, damit wir unser Todsein erfassen und über unseren Zustand ja nun wirklich endlich einmal erschrecken und vor dem heiligen Gott zu Schanden werden. Damit wir unsere Unfreiheit erfahren oder wie es hier heißt, unser verwahrt und eingeschlossen sein unter die Sünde. Denn nur dann, wenn unser
tiefer Schaden aufgedeckt wird. Und wir an uns selbst verzweifeln, dann strecken wir uns überhaupt nach Rettung aus. Dann rufen wir, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann sehnen wir uns nicht mehr nach dem Gesetz, sondern nach dem wirklichen Retter, nach dem wirklichen Heiland, Jesus Christus. Meine Brüder und meine Schwestern, bitte achten wir darauf, dass der Apostel Paulus hier schreibt, die Schrift hat alle unter die Sünde eingeschlossen. Das Wort Gottes macht anhand des Gesetzes vom Sinai nicht nur den Juden die Sünde offenbar, sondern jedem, der das Gesetz hört und liest. Auch den Galatern, auch den Kelten, auch uns. Das lesen wir übrigens auch in Römer Kapitel 3, Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Meine Brüder und meine Schwestern, was wir hier hören, was wir hier lesen, was der Apostel hier schreibt, das ist eine ganz, ganz harte Sache. Das, was er hier sagt, das widersprach nicht nur damals vor 2000 Jahren dem, was die Judenchristen oder auch die zum Judaismus verführten Christen hören sollten, sondern in seiner Radikalität ist es ein sprichwörtlicher Faustschlag in das Angesicht des heutigen Menschen. Es macht sein Selbstwertgefühl oder das, was er dafür hält, total zuschanden. Was wir hier im Galaterbrief lesen, das ist eine harte, eine unsagbar harte Sache. Und zwar aus zwei Gründen. Es macht uns nämlich erstens deutlich, dass Gott auch im neuen Bund nicht der liebe Gott ist. Nicht der Gott, der einfach fünfe gerade sein lässt. Ich lese mal einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Neues Testament, Hebräer 10, die Verse 26 bis 31. Da heißt es, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, muss er ohne Erbarmung sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmerer Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmätert. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist ein Wort aus dem Neuen Testament. Das ist Gott, auch im Neuen Bund. Auch im Neuen Bund ist Gott nicht der, der so einfach über die Sünde hinwegsieht. Der liebe Gott. Sodass wir seinen Zorn, seine Bundesrache nicht mehr so genau nehmen müssen. Nein, Gott meint das, was er in der Heiligen Schrift sagt. Und der Apostel Paulus schreibt in Römer 7, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Er schreibt nicht, das war es einmal. Es ist es nach wie vor. Zweitens ist das, was Paulus hier schreibt, deswegen eine so harte Sache, weil es uns eine desillusionierende Botschaft über uns selbst vermittelt. Es ist die Botschaft, der Mensch hat keinerlei Leben in sich selbst. Keinerlei Fähigkeit in sich selbst. Er ist völlig gefangen unter die Sünde. Und er ist völlig unfähig, Gott zu gefallen. Egal, ob du dich in judaistische Riten oder sonst in irgendwelche scheinfrommen Methoden hineinsteigerst oder nicht. Gott gefallen kannst du nicht. Das Evangelium, es denkt gar nicht daran, dich zu umschmeicheln. Es sagt weder, dass du gute Leistungen vorbringen kannst, dass du eigentlich immer nur Einser auf dem Zeugnis verdient hast, sondern es sagt, du bist vor Gott ganz und gar durchgefallen. Und schon gar nicht, sagt man, was man heute immer wieder unterschwellig auch in Predigten zu hören bekommst. Eigentlich bist du ein ganz toller Typ und deswegen mag Gott dich. Gott kann dich brauchen, du bist was wert. Wo steht denn das in der Bibel? Die Bibel sagt etwas völlig anderes. Sie sagt, du bist tot und du bist unter die Sünde gefangen und verwahrt. Wie kommt man da heraus? Wie bekommen wir Leben? Wie werden wir dann gerecht gemacht? Die Antwort lesen wir im zweiten Teil von Vers 22. Damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben oder sogar denen geschenkt werde, die da glauben. Zweimal glauben in diesem Halbvers. Nicht meine Beschneidung wird verlangt. Nicht das Herumschnipseln an meinem Fleisch, übrigens auch nicht im übertragenen Sinn. Denn Paulus spricht über dieses Herumschnipseln am Fleisch, an der Beschneidung, auch im übertragenen Sinn. Dass du dir einbildest, dich veredeln zu können in deiner Heiligkeit. Auch eine solche Beschneidung bringt dich vor Gott keinen Millimeter voran. Sondern der Weg ist Glaube. Das ist das Mittel. Rechnen mit dem rettenden Eingreifen Gottes. Sich ganz und gar werfen auf Gott und sein Rettungswerk, das er vollbracht hat. Das er allein vollbracht hat. Und zwar in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha. Und noch etwas. Wir tun gut daran, hier mal genau zu lesen, wie der Apostel hier formuliert. Der Apostel spricht hier nämlich nicht davon, wie wir es alle in einer verräterischen Selbstverständlichkeit immer und immer wieder zu tun pflegen. Wie oft hören wir das auch in Gebetsgemeinschaften? Herr, wir bitten dich, dass dieser oder jener zum Glauben kommt. Oder? Achten wir mal darauf, der Apostel spricht hier genau umgekehrt. Es ist nicht so, dass der Mensch zum Glauben kommt, sondern dass der Glaube zum Menschen kommt. Wie sollte er auch? Der Mensch, von dem wir doch festgestellt haben, dass er tot ist und dass er verwahrt ist wie in einem Kerker unter der Sünde. Wie sollte er zum Glauben kommen? Der Glaube, er ist Gabe. Er ist Geschenk. Paulus sagt das nicht nur einmal in diesem Abschnitt, er sagt es zweimal. In Vers 25 kommt es noch einmal vor. Der Glaube, er ist gekommen. Nicht du bist zum Glauben gekommen. Es geht gar nicht anders, als dass da jemand von außen kommt. Es geht gar nicht anders, als dass ich schreie, errette mich, Herr, Heiland. Es muss jemand sein, der den Schlüssel zum Grab hat, der meinen Kerker aufschließt, der das Grab, in dem ich gefangen bin, aufbricht und dem Tod daliegenden mit lebendiger Kraft zuruft, Lazarus, ich sage dir, so sagt Christus, komm heraus. Das ist Christus. Und in ihm kommt der Glaube zu dir. Und auf noch etwas sollten wir hier sehr genau achten. Wenn der Apostel in diesem Abschnitt von der Heilsbotschaft an uns spricht, dann kleidet er das nicht in den Begriff, der heute weitgehend verwendet wird. Paulus spricht hier nicht von einem Angebot zum Heil. Paulus macht hier keine Offerte an den mündigen Menschen. Überleg's dir doch mal. Solche Formulierungen würden immer noch ein gewisses Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen voraussetzen. Es wäre dann immer noch eine gewisse Bipolarität. Bitte nehmen wir zur Kenntnis, dass der Galaterbrief im Blick auf das uns verkündete Evangelium nicht von einem Angebot spricht, sondern von einer Verheißung, von einer Heils-, von einer Rettungszusage. Für Paulus jedenfalls ist das Evangelium der Gnade Gottes keine freibleibende Offerte an den mündigen Menschen. Vielmehr ist es vergleichbar mit Totenauferweckung. Und darum ist das Evangelium, wie er einmal schreibt, eine Kraft Gottes zum Heil, zur Rettung demjenigen, der da glaubt. Das Evangelium hat immer Konsequenzen, wenn es verkündet wird. Und zwar immer in zweifacher Hinsicht, durchaus in zweifacher. Paulus sagt einmal, es ist wie ein Triumphzug. Und wenn es verkündet wird, dann ist es den einen ein Geruch vom Leben zum Leben und den anderen ein Geruch vom Tode zum Tode. 2. Korinther 1, die Verse 14 bis 16. Aber du bist nach der Verkündigung des Evangeliums niemals derselbe wie vorher. Dies ist alles andere als eine weiche, als eine weichliche, als eine softige Botschaft. Aber, und das ist das Wunderbare, diese Botschaft ist so hell. Sie ist so lebengebend. Sie ist so leuchtend. Sie ist so strahlend. Sie leuchtet hinein in den dunklen Kerker unseres Todseins und in das tief finstere Grab unserer Gefangenschaft. In dem Evangelium leuchtet uns Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, sodass dann Gottes Leben in Christus, Gottes Rettung in Christus und sein Heil in das Gefängnis deiner und meiner Sündenversklavung hineinbricht. Die Gewalt des Evangeliums, sie rüttelt und sie zertrümmert den Kerker unserer Gefangenschaft und versetzt uns, uns Verlorene und verdammte Sünder in die Freiheit. Endlich frei, endlich erlöst, so können wir dann ausrufen, wegen Christus. Dann weißt du, dass du vor diesem heiligen Gott bestehen kannst. Nicht in dir selbst, aber in Christus. wegen Christus, weil er gekommen ist. Der Reichtum, der Schatz, der Kern dieses Bundes Gottes, es ist dann nichts anderes, wirklich nichts anderes als Christus. Hier und nur in ihm wird der Reichtum des neuen Bundes offenbar und ist präsent, nur in ihm. In ihm hast du die Gnade Gottes für Zeit und Ewigkeit, frohmachend, beglückend, befreiend, beseligend. Der Reichtum des neuen Bundes, es ist Christus. Und es wird dir gegeben, allein in Christus, in ihm. Also ohne, dass du an deinem Fleisch noch weiter herumschnipseln musst. Auch nicht im übertragenen Sinn. Und wenn Paulus davon spricht, dass bevor der Glaube zu den Menschen kam, wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen waren, auf den Glauben hin, dann spricht er hier in dieser Aussage in einer geschichtlichen Perspektive. Wenn man so will, er hat die Heilsgeschichte vor Augen. Nicht wahr? Das war ja der Streitpunkt mit den Judaisten. Es gab einmal eine Zeit, in der das Volk Gottes unter das Gesetz eingeschlossen war, eben wie in einem Laufstall. Das gab es mal. Aber eben nur so lange, bis der Glaube kam. Was heißt das, will Paulus nun damit sagen? Na ja gut, aber im Alten Testament, da wurde man durch das Gesetz gerettet. Nein. Auch das hatte Paulus radikal abgeschnitten. Lesen wir mal Galater 3, Vers 6. Da wird über Abraham gesagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. So wurde er gerechtfertigt. Und dann Vers 11, deutlicher, beschreibt der Apostel ausdrücklich, dass niemand durch das Gesetz vor Gott gerechtfertigt wird. Niemand, noch nie, jemals jemand gerechtfertigt worden. Niemand, auch nicht im Alten Bund. Auch im Alten Bund gab es nur einen Weg, um gerechtfertigt zu werden, nämlich durch den Glauben. Paulus zitiert hier als Belegstelle in Galater 3, Vers 11 ein Wort aus dem Alten Testament, nämlich aus dem Propheten Habakuk. Habakuk 2, Vers 4, nämlich dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Das Gesetz, es weist mit all seinen Vorordnungen hin auf Christus. Im Gesetz wurde das Heilswerk Christi abgeschattet, in den Riten der Opfer, im Priesterdienst, in der Stiftshütte, im Tempel. Das ist wichtig zu erfassen, das ist nicht unwichtig. Wir wurden tatsächlich verwahrt, so sagt es Paulus. Aber dieses im Gesetz verwahrt und eingeschlossen sein wie in einem Laufstall, das hatte keinen Sinn in sich selbst, sondern es war ausgerichtet auf das alles entscheidende Ereignis, nämlich auf das Kommen Christi im Fleisch und auf sein Heilswerk. Alles drängte hin zu Christus. Und so lange war es eben nicht erfüllt. Wenn man so will, kann man sagen, das Gesetz fungierte ja, wie so eine Art Laufstall. Ein Laufstall hat eine gewisse Berechtigung für Kleinkinder, damit sie nicht überall drankommen und damit sie sich nicht selbst verletzen. Aber ein Laufstall hat keinen Sinn in sich selbst, wenn die Kinder größer werden und man sie dann immer noch in den Laufstall sperrt. Es wäre töricht. Es wäre Freiheitsberaubung. So wird es Paulus etwas später sagen. Wenn ihr wieder zurück wollt in den Laufstall, ihr seid zur Freiheit berufen. Oder nehmen wir das Bild, das Paulus in unserem Abschnitt ebenfalls verwendet, das Bild von dem Paidagogos. Nicht, wenn die Eltern nicht da sind, ist es gut, wenn ein Babysitter die kleinen Kinder betreut und auf sie aufpasst, damit sie nichts anstellen. Aber wenn dann die Kinder gekommen sind, dann kann der Babysitter gehen. Dann ist er überflüssig. Und genauso verhält es sich mit dem Gesetz. Das Gesetz hatte seinen Sinn als Kinderaufpasser. Aber nun ist Christus gekommen und nun bist du ein Sohn Gottes geworden. Und damit kommen wir noch zum dritten Punkt. Der neue Bund in Christus, er macht uns drittens zu Söhnen Gottes. Sodass jeder, der im Glauben steht, unterschiedslos, woher er kommt, zum Samen Abrahams gezählt wird. Galater 3, die Verse 25 bis 29. Ich lese nochmal Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Aufpasser. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Im antiken Rom wurde bei einem Jungen der Übergang von seiner Kindheit zum Sohnsein zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass er ein neues Kleidungsstück bekam. Er erhielt eine neue Toga. Und dieses Ereignis, es war häufig verbunden mit einem Fest. Nicht als kleiner Junge trug man die sogenannte Toga Praetexta und dann als Jugendlicher bekam man die Toga Virilis. Und wohl diesen Übergang hat der Apostel hier vor Augen. Das Gesetz Gottes, es ist nun nicht länger unser Kleidungsstück, sondern Gott ist dein Vater. Und zwar in dem Sinn, dass du nun Christus hast, Christus angezogen hast. Dass du nun Sohn geworden bist. Du hast jetzt Christus angezogen, die neue Toga. Der Apostel erinnert in diesem Zusammenhang an die Taufe. Er sagt, du wurdest auf Christus getauft. Und damals hast du Christus angezogen. Oder eigentlich passivisch. Damals hast du Christus angezogen bekommen. Christus ist nun deine neue Heilswirklichkeit geworden. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und vergesst das nicht, ihr Galater, ihr alle. Da ist kein Unterschied, egal woher du stammst. Da zählt nicht mehr, ob du nun Jude bist oder Grieche, ob du Knecht bist oder Freier, ob du Mann bist oder Frau. Ihr alle seid einer in Christus. In dieser Heilswirklichkeit, da gibt es wirklich keinen Unterschied. Wenn wir dieses Wort mit den Ohren eines Judaisten hören, dann hören wir vielleicht auch die Herausforderung mit, die Paulus mit diesem Satz aussprach. Ich war ein am Talmud orientierter Jude, konnte noch nicht einmal mit einem Unbeschnittenen unter einem Dach zusammenwohnen. Und hier heißt es, es gibt keinen Unterschied mehr, ob du Jude bist oder Grieche. Auch der Unterschied zwischen Sklave und Freier. Ihr Lieben, das ist ein wesentlich größerer Unterschied als heute zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Zwischen einem Chef und einem Untergebenen. Und doch, in Christus gibt es keinen Unterschied. Ihr seid alle einer. Oder nehmen wir den Unterschied zwischen Mann und Frau. Kein Unterschied. Im Blick auf das Heil. Ich war bekanntlich, wird ja heute dieser Vers gerne angeführt, um zu lehren, es seien heute auch in der Welt die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufgehoben. Zum Beispiel im Feminismus wird es gelehrt. Oder denken wir an die Wahnideen der Gender-Ideologie. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Die schöpfungsgemäßen Unterschiede, die bleiben. Die bleiben so lange bestehen, solange es diese Schöpfung gibt. In der Familie, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, im Staat, da gibt es unterschiedliche Aufgaben und auch unterschiedliche Funktionen. Ich denke, es ist deutlich, dass der Apostel hier eine völlig andere Absicht hat, was er hier sagt. Es geht ihm darum, deutlich zu machen, dass niemand, wirklich niemand, anders zum Heil, anders zum Leben, anders zur Gerechtigkeit vor Gott gelangt, als in Christus, dem Samen Abrahams. Und Paulus zieht hier folgende Konsequenz. Diese an Abraham geschenkte Verheißung, die allein in Christus heilswirklich ist, die ist so gewaltig, sie ist eine solche alles bestimmende Größe, dass dadurch sogar deutlich wird, wer jetzt auch Abrahams Same ist. Nicht auch darüber gibt es ja bis zum heutigen Tag eine Menge Diskussionen und Streitigkeiten. Gibt es da einen geistlichen Samen, den man einem fleischlichen Samen gegenüberstellen muss und dann dem fleischlichen Samen noch irgendeine Bedeutung zumisst, vielleicht im tausendjährigen Reich oder sonst was? Bitte achten wir darauf, was Paulus hier schreibt, Vers 29. Abrahams Same, das ist der, der zu Christus gehört. Und sonst niemand. Ich sag's noch einmal. Abrahams Same ist der, der zu Christus gehört. Und sonst niemand. Fleisch und Blut haben ihr Ende gefunden. Und wenn du zu Christus gehörst, wenn du durch ihn lebendig gemacht worden bist, dann gehörst du auch zu Abraham. Du bist Jude. Es gibt für dich nur einen einzigen Weg, um zur Gerechtigkeit zu gelangen. Ergreife Christus im Glauben. Du bist Grieche. Es gibt für dich nur einen einzigen Weg, zum Leben zu kommen. Ergreife Christus im Glauben. Sonst gibt es für dich keine Rettung. Und so könnten wir fortfahren. Der Weg zum Heil, er führt für einen jeden einzig und allein und ausschließlich durch den Glauben an Christus, den Samen Abrahams. Amen.